Wolltest du auch schon immer ein mutiger Polizist werden? Und den allertiefsten Dschungel erforschen? Ganz allein verlorene Goldschätze finden? Und an den größten Dreckschrauben, die die Welt je gesehen hat? Dann ist die D-Max DNA bestimmt auch ein Teil von dir. Denn bei D-Max fängt jede Geschichte mit dir an.
Im Herbst erwarten dich neue Serien-Highlights, spannende Abenteuer und Adrenalin pur. Freu dich auf neue Staffeln von Erfolgsformaten wie Germinator, Steel Buddies, 112, Feuerwehr im Einsatz sowie zahlreiche Neustarts wie Feuerwache 3, Alarm in Rostock. Nur auf D-Max und bereits 7 Tage vor Ausstrahlung auf Discovery Plus.
Man dachte lange Zeit, es wäre ein großer Skyrim-Konkurrent. Es sah alles danach aus und dann hat sich irgendwann rausgestellt, das stimmt gar nicht. Die Rede ist von Avowed, das ist das neue kommende Spiel von Obsidian Entertainment, den Machern von Fallout New Vegas, Pillars of Eternity, aber auch sowas wie The Outer Worlds und Grounded lustigerweise auch. Und lange Zeit war gar nicht so klar, was ist denn das jetzt genau für ein Spiel? Es ist auf jeden Fall ein Fantasy-Rollenspiel in der Welt von Pillars of Eternity. Und wie das nun genau ist, das kann mir mein wunderbarer Kollege Fabiano sagen, denn der hat's gespielt. Herzlich willkommen.
Hi, ja, ich freue mich sehr, hier zu sein. Und es ist genau wie du gesagt hast, Avowed ist eine ziemliche Achterbahnfahrt irgendwie gewesen. Von dem, was man erst dachte, was es ist, dahin, wie dann gesagt wurde, was es wirklich sein soll, bis dann zum Gameplay, das sie gezeigt haben, wo die Leute dann ein bisschen skeptisch wurden, ob Obsidian das so hinbekommt. Vor allem, weil sie ja schon mit The Outer Worlds zwar ein gutes Spiel gemacht haben, aber es war jetzt auch nicht der Megakracher, ehrlich gesagt.
Ja, und du sagst es genau richtig. Ich fand das erstaunlich, dass ein so erfahrenes Studio, das so viele Sachen schon gemacht hat, eine Vorstellung hatte von einem Spiel, wo wir davor gesessen haben und gedacht haben, die haben alles das gezeigt, was wir nicht sehen wollen. Ja. Es soll im Grunde genommen ein Action-Rollenspiel werden, das so in Richtung Warhammer Vermintide vom Kampfsystem her geht, das aber eben auch klassische Obsidian-Tugenden behalten will, also gute Quests und so. Und dann haben sie gezeigt, wie das Kampfsystem funktioniert. Das war dann noch nicht ganz ausgereift, wo sie selber gesagt haben, ja, okay, das ist noch nicht das, was jetzt, wir haben es schon besser gemacht.
Ja.
Und dann haben sie eine sehr langweilige Quest gezeigt und entsprechend waren wir sehr skeptisch. Und jetzt kannst du uns hoffentlich sagen, ja, wir haben recht oder nicht.
Man soll immer skeptisch sein. Es ist nie falsch, skeptisch zu sein. Aber ich habe Avowed gespielt und es war vielleicht ein bisschen zu voreilig, dieses Spiel zu verurteilen, weil Avowed, so wie es jetzt ist, wie es in dieser Pressedemo ist, die man hier auch gerade sehen kann, ist es ein richtig tolles Rollenspiel. Weil das, was man eigentlich dachte, dass es ist, ist es tatsächlich. Weil was du gerade gesagt hast, dieses Kampfsystem, das so ein bisschen Skyrim ist, klar, aber auch ein bisschen Vermintide, steckt da wirklich drin. Also ich dachte auch, bei dem ersten Gameplay, was wir gesehen haben, da gab es diese Kampfszenen gegen diese Kobolde und so etwas. Und man dachte so, oh, was ist das? Das ist so hakelig. Die Gegner reagieren nicht wirklich. Es hat kein geiles Trefferfeedback. Es ist alles so, weißt du, so richtig mit, wie die Jugend von heute sagt. Es ist halt super durchschnittlich. Klar, wenn das Rollenspielsystem geil ist, dann kann auch ein etwas schwaches Kampfsystem da mal ausgehebelt werden. Aber es sah nicht so geil aus, wie wir dachten. Aber jetzt habe ich es gespielt und die Kämpfe zwiebeln rein. Also die Kämpfe machen wirklich Spaß. Ich habe extra, man hat am Anfang die Wahl gehabt zwischen, also es gibt keine Klassen in Avowed. In Avowed können wir uns mit jedem Level-Up selbst entscheiden, wo wir ein Skill reinsetzen. Und es gibt halt Skilltrees für Kämpfer, Skilltrees für Magier und Skilltrees für Diebe klassischerweise. Aber es gibt keine feste Klasse, da musst du dich jetzt an deine Skill-Reihenfolge halten. Wir hatten aber dann die Auswahl aus einem Barbaren, der halt geskillt war wie ein klassischer Barbar, aus einem Magier, klassischer Magier und einem Rogue oder halt Jäger. So, und da habe ich bewusst erstmal den Barbar genommen, weil ich mir dachte, ey, ihr kriegt gerade richtig viel Kritik dafür, dass eure Kämpfe sich so zahm anfühlen. Deswegen dachte ich mir, jetzt nimmst du den Barbar und dann guck mir mal, wie zahm die Kämpfe wirklich sind. Und meine Güte, also ich habe da sowohl mit zwei Waffen, also eine links, eine rechts, ich glaube eine Axt und ein Schwert war das, als auch mit einem Kriegshammer auf Kobolde eingeschlagen und auf Skelette später noch auf den Mann, den wir hier gerade sehen, diesen goldenen Avatar oder ein Orakel ist er eigentlich. Und alle diese Kämpfe haben richtig gezwiebelt. Also wenn man da zuschlägt mit seinem Kriegshammer und so ein Kobold kriegt den auf den Kopf, dann wird er nach links und rechts geschleudert. Wenn er dann mal irgendwann auch seinen letzten Lebenszug getan hat, fliegt er gegen die Wand und bleibt einfach daran liegen. Also die Kämpfe zwiebeln mittlerweile richtig rein und das tut dem Spiel sehr, sehr gut, weil man da auch nochmal sieht, wie geil eigentlich Skyrim sein könnte, wenn Skyrim ein geiles Kampfsystem hätte. Und es sieht auch noch hervorragend aus.
Ich möchte übrigens, dass das irgendwann dann hinterher auf der Packung steht. Ne? Dieses Spiel zwiebelt richtig rein. Das ist, finde ich, die beste, beste Entscheidung. Wie genau funktioniert denn das Kampfsystem? Wir haben es ja schon ein bisschen gehört, aber vielleicht für diejenigen, die es noch nicht kennen, das ist ja, hat ja auch eine Besonderheit, nämlich. Ne?
Ist das was?
Eine Besonderheit.
Eine Besonderheit?
Dass du die Waffen schnell durchwechseln
kannst. Ich bin mir gar nicht sicher, worauf du anspielst.
Dass du die Waffen durchwechseln kannst.
Dass man die Waffen durchwechseln kann? Ja. Das ist möglich.
Ja, also man muss sich das so vorstellen, man hat verschiedene Loadouts, die man sich vorher festlegen kann.
Ja.
Man kann halt im Spiel selber durchwechseln, welche Waffen man gerade nutzt. Man hat, wie du halt gesagt hast, auch Nahkampfwaffen, man hat aber auch Zauberstäbe, man hat Bögen, wenn man will, man hat Schwerter. Also man kann halt wirklich Distanz, Nahkampf durchwechseln, wie man will. Man kann es vernetzen, wie man will. Ist das im fertigen Spiel dann auch so wirklich, dass man auch durchwechselt oder bleibt man eher bei einem Spielstil?
Das war spannend, weil, also ich habe wie gesagt erst den Barbaren gespielt, dann habe ich die Quest durchgemacht und dann habe ich nochmal als Magier gespielt. Und als Barbar war es jetzt zumindest in der Quest nicht so, dass ich das Gefühl hatte, ich muss jetzt die ganze Zeit die Waffe wechseln aus dem und dem Grund. Ich meine, klar, der Barbar hat bei einem Loadout eine Eisaxt gehabt und so etwas. Da habe ich schon gemerkt, okay, wenn ich mit der Eisaxt hier zuschlage, wird der Gegner mal ein bisschen eingefroren und so etwas. Aber wirklich strategisch habe ich da nicht Waffen durchgewechselt. Beim Magier aber ist das sehr wichtig, weil Magier funktionieren so, die haben, wie bei Skyrim auch, kannst du halt sagen, ich habe rechts einen Zauberspruch, links einen Zauberspruch, nur in dem Fall halt rechts einen Zauberstab und links ein Zauberbuch. Und dieses Zauberbuch, was du in der Hand hast, legt fest, welche Reihe an Zaubern du überhaupt auslösen kannst. Und in meinem Fall hatte ich zwei verschiedene Magierbücher. Und wenn ich das Magierbuch durchgewechselt habe, hatte ich plötzlich ein ganz anderes Set an Zaubern. Das heißt, man steht dann da und sieht, okay, mein Zauberbuch sagt mir jetzt gerade Gift sprühen, Feuerstrahl, Blitze schießen. Ich will aber was ganz anderes haben, deswegen wechsle ich durch. Und dann habe ich beschwöre ein Speer oder ich lasse eine Druckwelle los. Und da ist es dann wichtig, weil als Zauberer willst du ja die Vielfalt haben. Du musst ja Facetten haben, du musst dich ja anpassen können. Du musst gucken, wann du welche Gelegenheit gut ergreifst. Und da ist es wirklich cool, dass du so fließend die Loadouts wechseln kannst, weil du eben die Zaubersprüche aus deinem Zauberbuch brauchst. Beim Barbar, wie gesagt, Es kommt halt drauf an. Ich habe halt nur eine Quest gespielt. Ich kann mir schon vorstellen, dass es dann doch irgendwann mal passiert, dass man auf Gegner trifft, wo jetzt der Kriegshammer nicht die beste Wahl ist. Das hatte ich jetzt in diesem Fall nicht. Deswegen, man kann es machen. Es ist natürlich, ja, es ist komfortabel, seine Waffen so schnell wechseln zu können. Und ja, beim Barbar hat mir mehr imponiert, dass es so krass reinhaut.
Beim Barbaren gibt es dann auch die Möglichkeit, weil es erinnert ja auch teilweise sehr stark an sowas wie Dark Messiah of Might and Magic, gibt es auch die Möglichkeit, so zu treten oder so, und die Umgebung mit zu benutzen, oder ist es wirklich eher fokussiert auf Kämpfen und Waffen?
Ich glaube, treten kann man nicht. Ich kann mich zumindest nicht dran erinnern. Die Umgebung spielt schon eine Rolle. Also es gibt zum Beispiel natürlich elementare Wechselwirkungen. Zum Beispiel, wenn man so einen Fluss sieht und da steht halt ein Kobold drin und du haust da einen Blitz rein, dann fängt halt der ganze Fluss an, Elektrizität zu leiten und setzt halt den Gegner unter Strom. Also du hast schon die Möglichkeit, irgendwie mit der Umgebung zu interagieren. Die Level sind auch recht vertikal gebaut. Man sieht das hier sehr viel, dass es viel so Abhänge gibt und Teile, wo man hochklettern kann. Sie haben so ein bisschen ein Parcoursystem, wo man halt sehr dynamisch und sehr leicht sich an Kanten hochziehen kann. Das haben sie noch drin. Aber es ist nicht so, dass jetzt allen halben irgendwo ein Kronleuchter von der Decke stürzen kann oder man irgendwie eine Lawine auslöst. Es gibt schon ein paar Wechselwirkungen mit der Umgebung, aber jetzt nicht. Es ist nicht der Kernaspekt des Gameplays, dass du die ganze Zeit irgendwie wie bei Baldur's Gate guckst, okay, das ist jetzt so ein Umgebungspuzzle, um diesen Encounter zu schaffen, muss ich auf jeden Fall darauf achten, alle möglichen Umgebungsobjekte herabstürzen zu lassen. So ist es nicht. Aber man hat ein paar Möglichkeiten auf jeden Fall, auf die Gegner einzuwirken. Und man muss auf jeden Fall auch gucken, was ist das so für eine Gruppe an Feinden, die ich da habe? Weil zum Beispiel gibt es dann eben auch hier und da mal Priester, die sehr, sehr schnell Gegner hochheilen können. Also ich hatte das ein paar Mal, dass ich gegen so Käfer gekämpft habe und da stand so ein Koboldmagier dabei und er hat den Käfer die ganze Zeit hochgehalten. Da muss man natürlich erstmal diesen Priester aus dem Weg räumen mit seiner garstigen Heilzauberei, dass man dann auch den Käfer richtig wegmachen kann. Das gibt's schon. Also man hat so ein paar strategische Herangehensweisen an die Gegnergruppen, die gerade vor dir sind. Und es können ziemlich viele Gegner sein. Also an einer Stelle in der Quest sind wirklich Dutzende Skelette um mich herum gespawnt, was als Barbar kein Problem war. Aber als Magier habe ich ganz schön auf den Latz bekommen. Also der Magier stand halt da und von allen Ecken kamen Skelette, haben zugeschlagen und jedes Mal, wenn ich getroffen wurde, ist mein Zauber abgebrochen. Also Magier haben keinen leichten Weg vor sich in About.
Hattest du auch schon Begleiter mit dabei?
Ja, ich hatte einen Begleiter dabei, der heißt Kai. Das ist einer von diesen, ich weiß gar nicht, wie sie heißen, diese Fischmenschen-Spezies ja. in Pillars of Eternity, die es ja auch gab. Also Eora heißt ja die Welt,
genau.
Die Pillars of Eternity-Welt, die jetzt in About auch vorkommt. Und Kai war einer von diesem Volk. Der war dabei und der war auch nützlich. Also der war sowohl im Kampf sehr eine coole Fähigkeit einfach. Also er hatte zwei Fähigkeiten. Einmal konnte er so einen Sprung von oben auf die Gegner drauf machen und der andere Skill war ein Pistolenschuss und der hat auch schon richtig Schaden damit gemacht. Also mehr als einmal, gerade als Magier, war es schon wichtig, Kai einzusetzen, weil ich dann gemerkt habe, oh, da kommt mir gerade jemand ein bisschen zu nahe. Kai, räum den mal aus dem Weg, damit ich ein bisschen mehr Luft zum Atmen habe. Also der war sehr nützlich im Kampf. Und was auch noch hinzukommt, es gibt manchmal Hindernisse, die man nur mit bestimmten Skills oder Fähigkeiten überwinden kann. Zum Beispiel in dem Dungeon gibt es irgendwann ein Spinnennetz. Und um an einem Spinnennetz vorbeizukommen, musst du es halt abfackeln. Und das machst du als Magier, machst du es halt so, ne? Aber als Barbar konnte ich dieses Spinnennetz nicht einfach abfackeln und dann habe ich Kai gesagt, kannst du das Spinnennetz abfackeln? Und dann hat er seine Magie wirken lassen und dann hat Kai das Netz für mich entfernt.
Ist das denn auch so, dass du die Begleiter im Kampf aktiv einsetzt? Also hast du wirklich so einen bestimmten Knopf und sagst, greif für mich an? Oder legst du einfach fest, wie die sich verhalten sollen?
Ich setze ihn aktiv ein. Also sie sind schon auch jederzeit dabei, passiv Gegner anzuvisieren und greifen eigenständig Leute an, lenken Gegner ab, aber sie haben wie gesagt zwei aktive Skills, oder halt Kai hatte in dem Fall zwei aktive Skills, die ich eingesetzt habe, wann immer ich wollte, und die haben gut funktioniert. Also das war snappy, er kam sofort, er hat seine Fähigkeit sofort eingesetzt, die Fähigkeit hat ausreichend Schaden gemacht, er war hilfreich damit. Also sind schon ein aktiver Part des Gefechts und man hat sie im Prinzip, sie werden ein Teil deiner Fähigkeitenleiste. Also welche Begleiter du mitnimmst, ist auch ein bisschen für dein Bild, sag ich mal, durchaus relevant.
Jetzt haben wir gelernt, der Part, um den wir uns am meisten Sorgen gemacht haben, nämlich dieser ganze Action-Kampf-System, was hier Obsidian eher untypisch ist,
ja.
Der schaut ganz gut aus.
Ja.
Jetzt ist aber die Frage natürlich, gerade weil Obsidian ja auch für Story-Spiele bekannt ist und für Quests, da erwarten wir dann ja auch schon eine Menge.
Ja.
Wie sieht's denn da aus? Du hast nicht viel gesehen, aber du kannst ja zumindest von der Quest erzählen, die du gemacht hast.
Ja, und oh mein Gott, ich verstehe es nicht. Warum? Warum haben sie so lange gewartet, so eine Quest zu zeigen? Weil diese Quest, die ich da gesehen habe, auch wenn es ein Dungeon Crawl war im weitesten Sinne, da haben sie endlich mal gezeigt, dass Obsidian wirklich tolle Geschichten erzählen kann. Weil das ist ja der Teil, der Obsidian auch immer sehr von Bethesda abgehoben hat. Weil, also jetzt nichts gegen Bethesda-Stories, die können auch sehr gut sein, aber Obsidian hat da ein anderes erzählerisches Niveau. Man hat es zuletzt wieder gesehen bei Pentiment, das war ja auch Obsidian, die eine fantastische Geschichte erzählt haben. Pillars of Eternity war sehr, sehr tiefgründig. Und jetzt endlich habe ich das auch mal bei About gesehen. Da ging es darum, dass ich eigentlich so eine Erkundungsexpedition suchen sollte, die in diesem Dungeon verloren gegangen ist, die ein Artefakt gesucht hat. Aber als ich dann den Dungeon durchsucht habe, bin ich auf ein Orakel des Eothas gestoßen. Und Eothas ist der Gott des Lichts, der in Pillars of Eternity 2, Deathfire, als riesige Statue über das Archipel gelaufen ist und dann am Ende dafür gesorgt hat, dass im Prinzip ein extrem wichtiger kosmologischer Gegenstand zerstört wurde. Also eine sehr wichtige Figur in der Lore von Pillars of Eternity, und dieses Orakel war ein Gott-like von ihm, also ein Sterblicher, in dem das Blut im Prinzip dieses Gottes fließt. Und er war dann so eine goldene Statue.
Wie das halt so ist, ne?
Ja, man kennt's. Man kennt's. Und dann habe ich mit ihm geredet und man konnte richtig viel reden. Also er hat mir richtig viele Einblicke, es gab super viele Gesprächsoptionen. Er konnte mir erzählen, was alles ihn mit seinem Gott bewegt, warum er hier ist, was seine Philosophie ist, was er machen möchte. Immer noch mit so einer zweiten Ebene, weil er eigentlich was von mir wollte, aber nicht wirklich sagen will, was es ist. Ich habe lustigerweise... Er wollte dann, dass ich das Artefakt hole, ein Splitter des Eothars war das. Ich habe das Artefakt geholt, dann habe ich gegen die Skelette gekämpft und habe ihm das Artefakt gebracht. Und er wollte das Artefakt, um so eine Statue zu beleben. Allerdings braucht er dafür auch eine Seele. Und hat er gesagt, hast du nicht Bock, mir deine Seele zu geben? Es war nur eine Gamescom-Demo und ich so, ja klar. Ey, ich meine, in for a penny, in for a pound.
Willst meine Leber noch dazu haben, ne?
Willst noch meine Leber haben, ja. Meine Haare, kannst du eine Perücke draus machen, bist eh ein Glatzkopf. Da habe ich gesagt, klar, nimm meine Seele einfach. Und dann habe ich das komplette Prozedere durchgezogen. Kai, mein Begleiter, hat noch so gesagt, ey, willst du das wirklich machen? Du weißt schon, dass der dich jetzt umbringt, gell? Du weißt schon, dass der versucht, gerade deine Seele zu stehlen. Und ich so, ja, alles cool, ist doch eine nette Geste. Und dann habe ich mich da unter so ein riesiges Apparatur gestellt und hat er meine Seele gesaugt, dann war ich tot.
Komisch, du hättest dann...
Ja. Dann habe ich es nochmal gespielt und beim zweiten Mal habe ich gesagt, du kriegst meine Seele diesmal nicht. Da ist er dann garstig geworden und hat mich angegriffen. Aber ich habe dann nochmal die Entwickler gefragt, die haben auch gesagt, ja, man kann ihn auch überzeugen, dass es vielleicht keine so nette Idee ist, dir deine Seele zu rauben. Das war eine richtig coole Quest. Es war eine kleine Quest, aber eine erzählerisch spannende Quest, eine tolle Figur. Toll vertont, weil das Orakel, mancher kennt es vielleicht, wurde von Matt Mercer gesprochen, dem vielleicht berühmtesten Dungeon Master der Welt, und dem Synchronsprecher von zwei Begleitern aus Pillars of Eternity. Der hat sowohl Eder gesprochen, als auch diesen, ich habe vergessen, wie er heißt, der etwas verrückte Magier, der mit der gespaltenen Persönlichkeit.
Namen darfst du mich nicht fragen.
Bitte?
Die Namen darfst du mich nicht fragen, die vergesse ich auch.
Ja, ich auch. Eder kann ich mir merken, das ist auch einfach, aber der andere war zu kompliziert. Das heißt, Matt Mercer ist wieder dabei, da habe ich mich sehr gefreut und deshalb war ich auch so bereitwillig, ihm meine Seele zu geben. Aber ja, um einen Punkt noch zu machen, tolle Quest, toll erzählt, tolle Charaktere, top Obsidian. Wenn das ganze Spiel so läuft, dann haben wir ein richtig geiles Rollenspiel vor uns.
Du hast aber vor allem auch jetzt erzählt, es war so ein Dungeon-Abschnitt, den du gespielt hast. Hast du denn auch schon was von der restlichen Welt gesehen? Und vor allem, wenn ja, wie ist die genau aufgebaut? Geht es eher in Richtung Open World oder ist es eher wieder wie Outer Worlds, nicht Wild?
Ja.
Gott, da kommen wir mal durcheinander.
Verwechslungsgefahr.
Wo ja mehrere große Hub-Welten oder mehr sind.
Das hatten sie ja schon angekündigt. Ich war nur in dem Dungeon, also ich konnte nicht aus dem Dungeon-Raum raus. Das war auch eine Nebenquest, das war kein Teil der Hauptstory. Und sie haben gesagt, es ist wie bei Outer Worlds, du hast keine komplett freie, offene Welt, sondern du hast verschiedene Regionen. Aber es ist natürlich möglich, dass du von einer Region in die nächste gehst und wieder zurück. Also du kannst da hin und her springen. Manchmal ändern sich da auch Sachen in einem Gebiet, in dem du schon mal warst. Oder deine Taten haben Konsequenzen, die dann eben dafür sorgen, dass die Welt sich irgendwie verändert. Aber es bleibt eben dabei, es ist eine regionaler Aufbau, keine komplett zusammenhängende Open World. Es ist sogar so, wurde mir gesagt, relativ am Ende bekommst du irgendwann den Hinweis, wenn du jetzt weitergehst, kannst du nicht mehr zurück in den Rest der Open World. Das heißt, es gibt einen konkreten Endpunkt der Geschichte. Also es ist nicht so wie bei Skyrim oder bei Fallout, dass du halt durch die Hauptstory durchspielst und wenn du das gemacht hast, machst du einfach weiter Nebenkram, sondern anscheinend, wenn man die Hauptstory durchhabt, ist das Spiel vorbei. Dann ist nichts mehr mit Open-World-Erkundung.
Das ist aber traurig. Das ist sehr, sehr traurig.
Kommt drauf an. Ich meine, es ist ja irgendwo auch eine erzählerische Einschränkung, wenn du sagst, unsere Geschichte muss auf jeden Fall darauf hinauslaufen, dass der Protagonist noch am Leben, dass der Protagonist noch Lust darauf hat, die Welt zu erkunden und dass es noch eine Welt überhaupt gibt, die man erkunden kann. Und das schränkt dich ja in einer gewissen Weise ein. Das hat ja, das war ja bei Fallout 3, ich weiß nicht, ob du das noch weißt, aber war das ja ein riesiger Skandal, dass man da am Ende im Prinzip stirbt von Fallout 3. Spoiler. Es ist auch nicht mehr so. Sie haben das angepasst mittlerweile. Man muss nicht sterben. Aber früher, als Fallout 3 ganz neu war, warst du, glaube ich, gezwungen, selbst zu sterben, ja, oder jemanden reinzuschicken, der dann gestorben ist. Und dann war Fallout 3 vorbei. Das war komplett absurd. Und man kann halt bessere Geschichten manchmal erzählen, wenn es ein klares Ende gibt.
Das stimmt. Ja. Wir haben es jetzt schon ein paar Mal gesagt, es spielt in der gleichen Welt wie Pillars of Eternity. Du hast dich auch gerade schon mehrmals darauf bezogen, auch mit den Figuren und den Rassen, die da wohnen. Muss man das denn kennen oder steht Avowed schon sehr für sich selber?
Ich meine, sie hätten es nicht Avowed genannt, wenn man voraussetzen würde, dass man Pillars of Eternity kennt. Ich habe mich sehr gefreut, dass zum ersten Mal, seitdem Avowed angekündigt wurde, für mich ein Gefühl von Pillars of Eternity aufkam. Eben weil dieses Orakel so eng verbunden war mit Eothas und weil da Themen aufgegriffen wurden, die in Pillars of Eternity immer wichtig waren. Die Frage nach der Seele, Götter, was Götter eigentlich wollen, Gottgeborene und so weiter und so fort. Es ist eindeutig die Welt von Pillars of Eternity. Ich hatte ein bisschen die Sorge, dass sie versuchen, zu sehr sich von Pillars of Eternity zu distanzieren, weil es ist halt eine sehr komplizierte Welt und man versteht auch nicht immer ganz, was eigentlich passiert in Pillars of Eternity. Und sie haben sogar das Ende von, also die Story von Deathfire referenziert in Avowed. Das heißt, es wird schon darauf angespielt, was passiert, aber ich glaube nicht, dass man das verstanden haben oder kennen muss, um Avowed zu genießen. Der Vorteil, den man hat, ist, dass man eben in eine Welt kommt, wo man schon weiß, dass die sehr gut ausgearbeitet ist. Also das ist eine sehr lebendige Welt mit einer reichen Geschichte, mit einem tollen kosmologischen Unterbau. Und davon profitiert Avowed, glaube ich. Aber es ist nicht dafür gemacht, Pillars of Eternity wirklich fortzusetzen. Es ist halt die gleiche Welt und das spürt man. Aber es ist auch so weit weg von dem, was in Deathfire passiert ist, dass man jetzt nicht die ganze Zeit das Gefühl hat, ich habe da irgendwie einen Teil des Memos nicht bekommen.
Ja, es spielt ja auch auf einer komplett, ich glaube, es ist eine Insel, auf der es spielt.
Ja, mehrere Inseln sogar.
Genau, auf einer abgeschiedenen Region. Kannst du oder weißt du denn schon, ob es stilistisch eher beim ersten Teil bleibt, der ja schon sehr klassisch Fantasy eher war, oder auch schon so den Nachfolger mit reinnimmt, der ja schon auch ein bisschen abgedrehter vom Design her war?
Ja, bei Deathfire mochten viele ja nicht dieses Piraten-Setting. Also sie fanden ja, dass irgendwie Piraten und Oldschool-Fantasy-Rollenspiele nicht so gut zueinander gepasst haben. Und es gab ja dann auch Schwarzpulverwaffen und die gibt es auch immer noch in Avowed. Also man kann auch mit zwei Revolvern irgendwie ganz blazing in den Dungeon reinrennen und Leute umhauen. Aber es fühlt sich nicht so sehr nach Pirat an, finde ich. Also ich war nur in dem einen Dungeon drin, das heißt, ich kenne die Welt noch nicht. Aber was ich auch gesehen habe anhand der Gameplay-Szenen, ist es schon recht Fantasy. Aber es ist nicht ganz so gesetzte, entsättigte Fantasy, sondern es ist schon bunte Fantasy. Aber ich glaube trotzdem ernstzunehmende, bodenständige Fantasy. Es ist nicht so dermaßen abgedreht wie irgendwie World of Warcraft oder so. Es ist auch nicht so abgedreht wie jetzt das neue Dragon Age. Es ist noch eine relativ nachvollziehbare Welt einfach. Mit etwas satteren Farben einfach. Etwas bunter, etwas knalliger. Etwas mehr Abwechslung, weil es ja auch nicht nur Magie gibt, sondern eben auch Geräte, Schwarzpulverwaffen, manchmal auch Strom. Also es hat einen etwas fortschrittlicheren Ansatz als normale Fantasy. Es gibt mehr moderne Gerätschaften als in Herr der Ringe. Aber es ist nicht ganz so abgehoben, wo wirklich alles zusammenkommt. Manchmal das Gefühl hat, dass es nur noch Sci-Fi oder extreme Fantasy ist. Es ist, finde ich, eine ganz stimmige, coole, bunte, dynamische, aber auch irgendwo bodenständige Welt.
Da habt ihr das gehört. Avowed ist wirklich wow und nicht, naja, also es scheint auf dem richtigen Wege zu sein. Und das soll es von dieser Spielevorstellung auch gewesen sein. Wir geben jetzt direkt rüber zu Daniel. Und viel Spaß euch, danke fürs Dabeisein und habt weiter Spaß.
Ciao.
Wolltest du auch schon immer ein mutiger Polizist werden? Ui, 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 ui. Und den allertiefsten Dschungel erforschen? Wow. ganz allein verlorene Goldschätze finden und an den größten Drack schrauben, die die Welt je gesehen hat. Dann ist die D-Max DNA bestimmt auch ein Teil von dir. Denn bei D-Max fängt jede Geschichte mit dir an.
Im Herbst erwarten dich neue Serien-Highlights, spannende Abenteuer und Adrenalin pur. Freu dich auf neue Staffeln von Erfolgsformaten wie Germinator, Steel Buddies, 112, Feuerwehr im Einsatz sowie zahlreiche Neustarts wie Feuerwache 3, Alarm in Rostock. Nur auf D-Max und bereits 7 Tage vor Ausstrahlung auf Discovery+.